Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Volley Talks im Jahr 2019. Wichtiger Zusatz. Und wie immer begrüße ich Daniel Hör an meiner Seite. Hallo Daniel.
Hallo Kathi. Ich freue mich, dass wir den Jahresabschluss überraschenderweise wieder gemeinsam hier im Volley Talk bestreiten dürfen.
Ja, unser Duo ist jetzt erstmal hier nicht auseinanderzukriegen und wir müssen ja vor allem auch einiges besprechen. Zum einen haben wir sehr gute Neuigkeiten für alle Volleyballfans. Die Olympia-Quali findet ihr zu Hause auf Sport 1. Ab dem 5. Januar findet das Turnier bei uns hier statt. Da freuen wir uns riesig drauf. Am vergangenen Wochenende hatten wir auch schon Spitzenvolleyball live auf Sport 1 im Topspiel. Da müssen wir natürlich nochmal aufarbeiten. Das Superspiel von Berlin gegen Friedrichshafen, die ihren Verletzungssorgen getrotzt haben. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast. Und da begrüßen wir Tanja Großer vom VC Wiesbaden bei uns in der Sendung. Und wir müssen so ein bisschen über die Krise sprechen, die da in der Landeshauptstadt von Hessen herrscht. Und hoffen, dass wir noch ein paar spannende Sachen von ihr erfahren. Und Tanja Großer ist zwar nicht die Größte, doch sie hat schon einiges erlebt in ihrer Karriere.
1,78 Meter, das steht im Ausweis von Tanja Großer. Und dennoch ist sie Stammspielerin der Volleyball-Bundesliga bei ihrem Verein VC Wiesbaden. Größe ist eben nicht immer alles. Mit ihrer Sprungkraft und Athletik hat sich die 26-Jährige 2017 sogar bis in die Nationalmannschaft gespielt. Nach vielen erfolgreichen Jahren mit Wiesbaden, mit 2 Pokalfinals und 4 Bronzemedaillen in der Meisterschaft, kämpft der VCW dieses Jahr um die Playoffs. Eine große Herausforderung für eine der kleinsten Spielerinnen der Liga.
Ja, wir haben jetzt gerade schon in die Vergangenheit von Tanja Großer geguckt, aber jetzt wollen wir doch auch mal Zukunft und auch die Gegenwart vor allem mit ihr besprechen und deswegen schalten wir dann jetzt auch nach Wiesbaden. Hallo Tanja.
Hallo, Grüße aus Wiesbaden.
Ja, schön, dass du Zeit hast. Leider ist irgendwie das Internet zwischen München und Wiesbaden schlecht geworden. Deswegen nicht wundern, liebe Zuschauer, alle, die ja fleißig Volleytor gucken, kennen uns normalerweise in anderer Position hier, aber Daniel, wir improvisieren jetzt einfach ein bisschen.
Wir improvisieren hier alles für den Zuschauer. Wir improvisieren da gerne und machen trotzdem, denke ich, gleich ein sehr, sehr interessantes Interview und haben ein sehr interessantes Gespräch vor uns.
Genau, Tanja, lass uns doch direkt mal starten. Du bist ja gebürtig aus Berlin. Du bist jetzt in deiner 8. Spielzeit in Wiesbaden. Wie viel Prozent Hessin bist du denn jetzt schon?
Also, so wirklich Hessin würde ich mich jetzt nicht einschätzen. Also, für mich blutet immer noch Berlin. Da will ich auch wieder zurück. Also, ja, man ist schon, sage ich mal, gut eingelebt hier in Wiesbaden. Ich bin jetzt ja auch schon lange hier, aber mein Herz schlägt immer, immer für Berlin.
Und trotzdem schlägt dein Herz volleyballerisch jetzt mal gesehen natürlich hellblau und weiß für den VC Wiesbaden. Du hast mit Wiesbaden Erfolge gefeiert, warst zweimal im Pokalfinale, auch wenn es da nicht zum ganz großen Wurf gereicht hast. Hast viermal, glaube ich, eine Bronzemedaille, also das Playoff-Halbfinale letztendlich erreicht in der Liga. Jetzt aktuell seid ihr auf Platz 9, letztes Jahr hat es dann auch nicht zum Halbfinale gereicht. Sind die fetten Jahre in Wiesbaden aktuell so ein bisschen vorbei?
Ja, vorbei kann man nicht sagen. Die anderen Jahre waren natürlich erfolgreicher als jetzt die letzten 2 Jahre, das muss man schon sagen. Wir haben auch im Kader jetzt viele junge Spielerinnen und ja, es ist halt immer schwierig mit jungen Spielern, sage ich mal, unerfahren, dann auf hohem Niveau, sage ich mal, zu spielen. Ja, das ist halt ein laufender Prozess und der dauert, bis da ja Kontinuität entsteht.
Ist das auch so ein bisschen, wie ihr euch die jetzige Situation und auch diesen Abstieg tabellarisch, den man ja momentan auch einfach sieht, erklärt?
Ja, wir haben schon mehr erhofft. Das ist ganz klar. Jetzt haben wir zum Glück 2 Spiele, 3-2 gegen Erfurt und Suhl gewonnen. Die mussten wir auch gewinnen. Und ja, ist halt blöd, jetzt auf Platz 9 zu sein. Aber wir werden kämpfen, das müssen wir. Und dafür ist das Training da, um uns zu verbessern und in Spielen dann auch die Leistung dann auch abzurufen.
Ein ganz großes Problem ist ja auch oft, wenn du auch gerade schon ansprichst, ihr habt ja viele junge Spielerinnen, sage ich mal, die etablierten und sehr erfolgreichen, auch ausländischen Spielerinnen, Das kostet natürlich auch einen gewissen Prozentsatz, wenn wir jetzt auch mal schauen. Also Allianz, MTV Stuttgart, da steckt schon mal ein großer Sponsor hinten dran beispielsweise. Ist es auch einfach in so einer Randsportart, die Volleyball ja leider noch ist in Deutschland, auch einfach schwierig, wenn die finanziellen Mittel nicht ganz so dick zur Verfügung sind?
Ja, klar. Also Geld spielt irgendwie immer eine Rolle. Aber der Verein versucht immer das Beste draus zu machen, auch was Spielerinnen angeht. Und die letzten Jahre hatten wir auch nicht mehr Geld, sage ich mal so. Und haben trotzdem immer, sage ich mal, einen guten Kader gehabt, obwohl jetzt keine Top-Spielerinnen dabei waren. Da hat schon der Verein immer schon gut, sage ich mal, ausgeglichen, sage ich mal so, ja.
Inwieweit beschäftigt man sich dann als Spielerin auch oder ist vielleicht sogar involviert in den Prozess, was Sponsoren angeht? Wie weit beschäftigt ihr euch damit?
Wenig. Also ich persönlich wenig. Ich bin, ja, ich spiele nur, ich will spielen und das ist auch die einzigste Aufgabe von uns Spielerinnen, uns aufs Spiel zu konzentrieren und auf unsere Leistung, um uns auch weiterzuentwickeln. Und da ist für mich das mit Sponsoren ja ganz weit hinten sozusagen. Klar ist es auch wichtig, die Sponsoren auch zu pflegen. Das müssen ja auch wir als Spieler an Terminen oder so teilnehmen. Aber ja, nur Fokus auf den Sport mehr, ja.
Was ja für euch Spielerinnen sehr wichtig ist, ist einfach der Trainer. Den habt ihr gewechselt zur neuen Saison. Allerdings habt ihr ja keinen komplett neuen bekommen, sondern euer Co-Trainer Christian Sassenheimer wurde zu eurem Cheftrainer. Allerdings läuft es ja jetzt sportlich immer noch nicht so, wie ihr, du hast ja auch schon angesprochen, wie ihr euch das erhofft habt. Was macht er denn aber anders als Dirk Groß?
Anders. Er ist halt wie immer total cooler Typ vom Persönlichen, total locker und das schätzen auch viele Spielerinnen hier. Manchmal ist er auch zu lieb. Ja, aber jetzt so langsam wird er auch mal strenger und macht auch mal so Strafen, wenn halt mal nichts Gutes läuft, zum Beispiel bei einem Freeball oder so, wenn er blöd ans Netz kommt, dann müssen wir schon zwei Rollen oder so zum Beispiel machen. Das sind dann halt auch für uns beim nächsten Mal müssen wir den perfekt machen und nie wieder. Also, dass kein Fehler mehr passiert. Da macht er schon ja ein paar Kleinigkeiten, die uns da ein bisschen anspornen.
Ich glaube, die Berliner machen Liegestütze, wenn ein Aufschlagfehler ist oder so. Also ihr werdet jetzt einmal fitnessmäßig, werdet ihr da getrimmt.
Ja,
wir haben gerade eben schon von dir auch gehört, Siege gab es nur gegen Erfurt und Suhl und das auch nur im Anführungszeichen im Tiebreak. Das sind aber auch Siege, die ihr holen musstet. Wie steht es denn jetzt um euer Selbstbewusstsein? Denn gegen die größeren Mannschaften in der Liga gab es dann auch leider sehr deutliche Spiele.
Ja, also am Anfang war unser Selbstbewusstsein nicht so da. Da wir hatten ja am Anfang auch die Top-Mannschaften, Schwerin, Stuttgart, so eine Spiele. Straubing hatten wir halt ja mehr erhofft. Da waren wir auch ziemlich down. Also da wollten wir auf jeden Fall gewinnen. Und ja, und wenn man halt jedes Mal von Anfang an verliert, dann ist schon hart für uns selber zu denken, oh, können wir das überhaupt oder so. Ja, aber dann kamen Suhl und Erfurt zum Glück im Tiebreak gewonnen. Das hat uns dann schon mal ein bisschen noch gepusht. Ja.
Schauen wir mal sportlich auf die ganze Geschichte. Was ich immer interessant finde, ist
Statistik
natürlich. Und ich habe mal eine Statistik es ist keine richtige Statistik in dem Sinne, aber mir ist aufgefallen, ihr seid auch im Liga-Vergleich eine eher kleinere Mannschaft, sage ich jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen. Trifft ja auf dich auch zu. Ich sag mal so, mit 1,78 sind es, glaube ich, nicht das ideale Gardemaß für eine angreifende Spielerin. Wie gehst du damit um? Du bist ja trotzdem zu einer Europameisterschaft beispielsweise gefahren 2017. Wie gleichst du diesen auf den ersten Blick erstmal Nachteil? Wie gleichst du den aus?
Ja, ganz klar mit meiner Sprungkraft, athletisch, ist ein ganz wichtiger Punkt für kleine Spielerinnen. Ja, da bin ich froh, dass ich so veranlagt bin, dass ich athletisch bin und gut springen kann und schnell bin. Und es macht schon viel gut, sage ich mal. Da muss man nicht über 1,80 sein, um da top zu sein. Und ja, ich mache das halt dann in dieser Kategorie besser.
Felix Kozlowski ist einer, der diese Entwicklung vor allem vorantreibt in Deutschland, dass immer schneller gespielt wird, dass der Volleyball im Frauenbereich auch immer mehr dahin geht, den Punkt direkt erzielen zu wollen und nicht diese langen Ballwechsel zu forcieren. Ist das für dich eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
Also ich spiele persönlich gerne schnell, also das finde ich super. Also deswegen gucke ich mir auch bei Männern immer gerne die Spiele an, weil die super dynamisch spielen. Und das gefällt mir halt auch an Schwerin, dass sie so eine so ein schnelles Spiel meistens aufbauen können. Und da habe ich dann Herzchen in den Augen meistens.
Also ein kleiner Schwerin-Fan da in Wiesbaden darf man natürlich so nicht sagen.
Nee, aber ich finde schon, also schnelles Spiel liegt mir mehr. Also mit hohen Bällen kann ich nicht so viel anfangen. Klar kann ich smart spielen, also Hände anschlagen und so. Das muss ich auch gut machen mit meiner Größe zum Beispiel. Ja, aber ich bevorzuge eher das schnelle Spiel.
Um den Themenkomplex Größe dann auch abzuschließen und so langsam auf die persönliche Schiene dazu driften, ein letztes. Gab es Menschen, die gesagt haben, ey Tanja, mit deiner Körpergröße Volleyball, das lass mal lieber, überleg dir was anderes?
Tatsächlich, ja. Also wo ich in Berlin auf der Sportschule war, da wurde mir meistens so gesagt, ah, du bist viel zu klein, mit dir, du erreichst eh nichts. Aber das habe ich mir nie so vor Augen oder mir selber so gezeigt, so, dass ich das nicht kann. Ich habe immer an mich geglaubt. Ich habe nicht umsonst Believe in Yourself hinten auf meinem Rücken tätowiert. Das soll mich immer daran erinnern, dass man immer an sich glauben soll. Auch wenn es mal nicht läuft oder wenn man eine schlechte Phase hat, immer Kopf hoch und weitergehen. Daraus lernt man am meisten.
Da ist eigentlich die Nachfrage gar nicht mehr nötig, die wir uns noch aufgeschrieben haben. Lass uns mal ein bisschen auf dich kommen. Also man spricht in der Ehe ja oft von einem verflixten siebten Jahr. Wenn man das meistert, dann meistert man die Ehe und ist für immer zusammen. Jetzt sind es bei dir schon 8 Jahre in Wiesbaden. Bleibt das so der Bund für dein Volleyballleben?
Oh, also ich fühle mich hier schon wohl, muss ich schon sagen. Hier kriegt man viele Chancen. Man spielt hier, das ist auch für einen Spieler sehr wichtig, dass man Spielerfahrungen kriegt. Und ich denke, ich habe mich schon als Führungsposition so hier eingespielt. Ich bin hier als Küken hierher gekommen. Und dann habe ich mich immer mehr gesteigert und mehr Selbstbewusstsein entwickelt. Bin auch älter geworden.
Das kommt überraschend. Und,
ich fühle mich halt hier wohl mit meinem Freund auch und mit meinem Hund und ja, das macht einem so komplett hier. Aber ich will auf jeden Fall, wenn ich wieder nach Berlin ziehe, eventuell auch dort in der Nähe irgendwie spielen wollen, noch zum Abschluss. Das würde mein Wunsch sein.
Bewerbung an Potsdam geht raus.
Eine französische Bulldogge hast du. Ist das auch so ein bisschen dein Ausgleich zu dem stressigen Sport, wo man ja auch viel Druck hat, wenn man einfach mal mit dem Hund spazieren gehen kann?
Auf jeden Fall. Ich bin so viel draußen, so viel war ich vorher überhaupt nicht an der frischen Luft. Also es macht schon viel Spaß, egal ob es regnet oder zu kalt draußen. Ich muss trotzdem raus, aber es macht mir total Spaß, freien Kopf zu kriegen. Und ja, das ist ein guter Ausgleich.
Jetzt würde uns mal noch interessieren, gibt es eine Berühmtheit, eine berühmte Persönlichkeit, die du vielleicht gerne mal treffen würdest?
Oh Gott. Berühmtheit.
Kann auch ein Sportler sein oder Sportlerin natürlich.
Also früher, wo ich noch jünger war, da war Angelina Grün mein Vorbild. Die hat mich immer inspiriert, so. Ja, die würde ich treffen.
Wieso wir aber da drauf kommen, ist tatsächlich...
Die hab ich ja schon gesehen. So,
aber. Wir kommen nämlich tatsächlich drauf, da wir ein altes Interview von dir gefunden haben. Und da war deine Antwort auf die gleiche Frage, Neymar. Und dann haben wir uns
gefragt... Oh ja, da, das wegen dem Geld so gewesen.
Glaubst du, er gibt dir was ab?
Oder da, ob er glücklich ist mit so viel Geld. Da war ja diese Ablösesumme, keine Ahnung wie viel.
222 Millionen waren. Ja.
Und das ist ja schon enorm. Also was da für Summen rumfliegen, ja, das ist dann immer so eine Frage, ist er damit überhaupt glücklich, so viel Geld zu haben? Ja, weil Geld ist nicht alles im Leben.
Ja. Nur um das, ja, mal, das mal einzuordnen, auch diese Ablösesumme, wenn wir schon dabei sind, damit kannst du einen Volleyballverein 200 Jahre Stand jetzt finanzieren eigentlich in der Volleyball-Bundesliga. Und das Geld ist mal deutlich zu machen. Das ist schon irre.
Oder einfach im Lotto gewinnen und dann spenden.
Oder das, ja, wir arbeiten dran. Wir machen vielleicht eine Volleyball-Tipp-Gemeinschaft. Da stößt du dann vielleicht auch dazu. Und wenn du das, wenn wir dann Lotto gewinnen, dann sind wir mit Sicherheit alle stolz. Aber vielleicht gibt es ja noch was in deinem Leben und in deinem Volleyballerleben vor allen Dingen, was dich vielleicht noch einen Ticken stolzer gemacht hat, wenn du jetzt so zurückschaust. Was ist das, was für dich bisher vielleicht das wichtigste Achievement ist in deinem Volleyballerleben?
Achievement. So von mir selber, so?
Genau, ja.
Also von mir, ich bin zuverlässig, verletzungsfrei immer gewesen bis jetzt, also dreimal aufs Holz. Ja, das sind so die Sachen, die bei mir viel geschätzt wird, dass ich zuverlässig bin, immer fit bin, ja, und durchziehe.
Und sportlich, also wenn du auf Erfolge etc. zurückblickst, was würdest du da sagen, ist so dein Highlight?
Mein Highlight? Auf jeden Fall die Teilnahme bei der EM mit der Frauennationalmannschaft. Das war schon ein Highlight für mich, weil ich immer geträumt habe, mal dahin zu kommen. Aber ich immer gedacht habe, ich bin eh zu klein, mich wird eh keiner nehmen oder so. Egal, wie gut man spielt. Ja, das war so mein Highlight und meine Weltmeisterschaft in der Schule. Da bin ich Weltmeisterin geworden. Das war so meine größten Erfolge, ja, oder Highlights.
Du sprichst die Nationalmannschaft schon an. Wie sehr schwebt die noch bei dir im Hinterkopf, wenn du das einmal erlebt hast, da wieder hinzukommen?
Also ich fand das schon eine gute Erfahrung. Dieses Jahr. Man hat viel dazugelernt. Man hat auf höchstem Niveau trainiert mit den anderen Mädels. Das fand ich sehr gut. Man hat viel, ja, auch athletisch auch viel mehr kennengelernt, wie gut man eigentlich wirklich sich noch verbessern kann. Aber ich habe mich dann eher gegen entschieden, nicht mehr zu spielen, weil mir dann meine Familie und alles wichtiger sind und mehr Zeit noch verbringen möchte. Das war ja schon ein hartes Jahr. Also war ja durchgängig von Liga zur Nationalmannschaft und dann wieder zur Liga. Das war schon eine hohe Belastung. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch meine Schule gemacht, mein Fachabitur. Ja, da habe ich dann gesagt, nee, so gut wie es war, also mir hat es wirklich Spaß gemacht und ja, musste ich dann schwerherzens dann ablehnen, ja.
Also persönliche Entscheidung, dass du nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen willst, das ist ja auch was man erstmal dann auch, sage ich mal, vielleicht auch treffen muss, weil das ist ja für viele auch immer eine Ehre, wenn man da auch berufen wird. Ja. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz zurückschauen. Am Mittwoch gibt es das Spiel in USC Münster. Das ist der direkte Tabellennachbar. Wie geht dir das Spiel an?
Ja, das ist wieder ein Spiel, was wir gewinnen müssen, da ja der Gegner 4 Punkte vor uns liegen. Ja, klar, wir wollen auf jeden Fall gute Leistung zeigen, den Gegner ärgern und ja, auf jeden Fall 3 Punkte, auf jeden Fall ist unser Ziel. Und kämpfen.
Dann wünschen wir dafür viel Erfolg am Mittwoch. Tanja, auch danke für deine Zeit. Und dann sehen wir euch am Mittwoch live auf Sport 1.
Okay, tschüss.
Ja, Ja, das war Tanja Großer bei uns. Das gibt's am Mittwoch, dann das Spiel gegen den USC Münster. Und jetzt schauen wir nochmal auf das Spitzenspiel vom vergangenen Samstag. Da ging es hochemotional zu in der ZF-Arena. Warst du überrascht von dem Niveau, das wir gesehen haben am Samstag?
Ja, im Endeffekt schon, weil ich ja über die Saison schon so ein bisschen gesagt habe, dass ich Friedrichshafen noch nicht auf dem Niveau sehe, mit Berlin wirklich mithalten zu können. Da ein ernsthafter Contender, oder was heißt ein ernsthafter Contender zu sein, aber nicht ein gleichwertiger Gegner in dem Sinne, dass die Spiele 50-50 sind, aber dieses Spiel hat eben das Gegenteil, zumindest für dieses eine Mal, bewiesen, aber es gab da natürlich ein paar Faktoren, die dazu beigetragen haben.
Ja, du sprichst schon an. Verletzungen ist da ein Stichwort und da hat es die Berliner gleich doppelt bitter getroffen, denn beide Diagonalangreifer sind ausgefallen. Benjamin Patch hatte sich im Spiel gegen Herrsching verletzt, Knieprobleme dann bei Kyle Ensing. Ist das für dich vielleicht, sag ich mal, die Chance gewesen für die Friedrichshafener?
Ja, also das definitiv, natürlich. Also wenn man da jetzt ein Behelfsdiagonal hinstellen muss, dann ist das natürlich auch gegen eine Mannschaft wie Friedrichshafen, die vielleicht nicht so wie die letzten Jahre auf Augenhöhe ist, aber die trotzdem richtig gut Volleyball spielen kann, ist das natürlich nicht optimal. Und das war sicherlich ein kleiner Vorteil für Friedrichshafen. Aber die Ersatzlösung Cody Kessel, die hat das gut gelöst, sehr gut gelöst.
Wenn du dir so den Kader anguckst, wäre das so deine Wahl auch gewesen, wenn du hättest Trainer spielen dürfen, wenn du einmal guckst, okay, wer könnte diese Rolle ausfüllen? Wäre das für dich erste Wahl auch gewesen?
Ich habe mich ehrlich gesagt vor dem Spiel gar nicht mit dieser Frage so auseinandergesetzt. Aber wenn ich dann mir den Kader angeschaut hätte, dann denke ich schon, weil ich würde nicht von den etablierten Außen, die bisher auch immer gespielt haben, mit Moritz Reichert und Samuel Tuya einen auf Diagonal stellen. Aber ich würde auch keinen der Mittelblocker da hinstellen. Und selbst ein Zeiger Granke, der irgendwie gefühlt alles spielen kann, würde ich auch nicht auf Diagonal stellen. So, und da bleibt eigentlich nicht mehr viel über. Und dann nehme ich einen wie Cody Kessel, der extrem sprunggewaltig ist, der also kein Problem damit hat, aus dem Hinterfeld an gesegelt zu bekommen. Und gebe mir damit noch eine zusätzliche Möglichkeit, theoretisch im Annahmeriegel noch was zu verändern. War jetzt in dem Fall nicht nötig, beziehungsweise Cedric Enard hat es nicht gemacht. Aber hätte dann einer von Moritz Reichert, Samuel Tuya oder Ähnlichem geschwächelt, hätte man den Annahmeriegel ganz einfach umbauen können, ohne wechseln zu müssen. Das gibt dir natürlich noch mal mehr taktische Variationen. Insofern wäre das wahrscheinlich, wenn ich mich mit der Frage vor dem Spiel tiefergehend hätte beschäftigen müssen, auch meine Wahl gewesen, ja.
Cedric Enard hat auch ein bisschen in die Trickkiste gegriffen und man hat Sergej Granke ihn öfter mal als Mittelblocker gesehen. Wäre er deiner Meinung nach auch ein guter Mittelblocker geworden?
Er hat es ja das ein oder andere Mal auch erfolgreich gelöst. Das ist letztendlich das Verrückte, weil sonst das erste Tempo bei Friedrichshafen echt gut funktioniert hat. Hat natürlich Faktoren, warum das passiert ist. Also das ist eigentlich fast immer passiert, wenn Nicolas Le Goff vorne auch im Mittelblock war, weil wenn man sich so die Physis von Le Goff anschaut, ist es relativ schwer, so viel Gewicht in der Luft einigermaßen...
Ein Berliner Bär, genau.
so zu kontrollieren, dass er dann wirklich auch gerade in der Luft hochgeht. Also man muss sich vorstellen, Friedrichshafen hat sehr schnell Volleyball gespielt, um natürlich den Block zu bewegen. Und dann kommt der Mittelblocker nicht mehr so stabil an die Außenposition. Und der fliegt dann. Das heißt, der geht dann nicht gerade hoch, sondern der fliegt dann noch ein bisschen weiter. Und Sergej Grankin hat dann reagiert, bis Nicolas Le Goff sich selber mal abgefangen hatte und hat in der Zeit die Position in der Mitte ausgefüllt. Und so kam es letztendlich zu diesen Situationen. Aber das ein oder andere Mal, als sie gemerkt haben, das verwirrt die Friedrichshafener, da haben sie es dann auch gezielt als taktisches Mittel eingesetzt. Also die Ursprungsidee war letztendlich ein Notbehelf, weil Nicolas Le Goff erstmal brauchte, bis er seine Kilos wieder eingefangen hatte.
Lass uns mal auf Friedrichshafen schauen, für die trotz, ich glaube, dieser Niederlage ein Erfolg zu sehen, was man leisten kann. Sie haben auf dem Zuspiel umgestellt, hat Joe Worsley gespielt statt Jakub Januch. Und man hat auch das Gefühl, die Annahme wirkt deutlich stabiler als noch in den Spielen davor. Waren das die zwei Schlüssel für dich?
Ja, definitiv. Also Joe Worsley, finde ich, hat auch sehr mutig zugespielt. Er hat das Spiel wirklich versucht, schnell zu machen. Dadurch sind eben besprochene Situationen ja zustande gekommen. Hat seine Außenangreifer sehr, sehr schnell eingesetzt. Balean, der Spanier, der hat sehr, sehr viele schnelle Bälle bekommen. War ihm auch das eine oder andere Mal so ein bisschen ein Verhängnis. Beim Matchball haben wir das ja auch gesehen. Da kommt er dann nicht mehr ganz hinter diesen schnell zugespielten Ball und tippt ihn nicht mehr ins Feld. Aber prinzipiell war das natürlich das Mittel zum Erfolg, da den Block wirklich auseinander zu ziehen und seinen Angreifern gegen den starken Block die Möglichkeit zu geben, einigermaßen erfolgsgewinnend oder erfolgsversprechend durchzukommen. Und dafür brauchst du natürlich die gute Annahme. Deshalb die beiden im Zusammenspiel, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und die Annahme ist dann natürlich das Grundelement, was funktionieren muss, um überhaupt ein eigenes Volleyballspiel letztendlich und eine eigene Zuspielphilosophie einfließen zu lassen.
Friedrichshafen hat sich ja auf einem sehr guten Niveau präsentiert. Würdest du dann deine Meinung, die du schon öfters hier im Volleytalk geäußert hast, revidieren, dass sie zu Unrecht so deutlich da oben auf dem Tabellenplatz 2 stehen?
Ich würde sie nicht revidieren, aber ich würde sie vielleicht ein kleines Ticken entschärfen. Sie erarbeiten sich jetzt durch solche Spiele im Nachhinein diese Position oder verdienen sie sich. Am Anfang hatten sie, die Spiele hatten sie ja trotzdem gegen Frankfurt, wo ein Van Rekom rausfliegt und sie deshalb das Spiel noch deutlich gewinnen. Gegen Bühl, wo sie eigentlich 0-3 oder 1-3 verlieren müssen. Die Spiele kann man ja nicht wegwischen, die waren ja trotzdem da. Das heißt, eigentlich wären sie in einer anderen Ausgangsposition gewesen, sich jetzt auf diesem Platz 2 vorzuarbeiten letztendlich. Mit so einer Leistung stehen sie natürlich unbestritten auf Platz 2, keine Frage.
Große Euphorie heute Morgen dann im Haus bei uns. Olympia-Quali kommt zu Sport 1 und das Ganze gibt es im Free-TV vom 5. Januar bis zum 10. Januar. Daniel, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Jetzt natürlich für uns nochmal interessanter, dass das Ganze dann auch bei Sport 1 stattfindet. Es gab ja auch schon die erste Kaderentscheidung, da sind einige Namen rausgeflogen. Ja. War da eine Überraschung für dich dabei?
Ich finde es sehr interessant, dass Thomas Kotzian-Falkenbach, den wir erst kürzlich zu Gast hatten im Volley-Talk bei uns vor 2 Wochen, dass der wieder rausgestrichen wurde für den Kader und Andrea Gianni erstmal mit zwei Zuspielern, mit Lukas Kamper, das ist sowieso klar, und mit Jan Zimmermann da reingeht, weil ich finde, Thomas Kotzian wäre eine interessante Wahl gewesen. Also ich möchte jetzt gar nicht einen Kotzian und einen Zimmermann gegeneinander abwägen in dem Sinne. Ich glaube, ein Thomas Kotzian kann vielleicht noch besser mit dieser Backup-Rolle umgehen auf dem hohen Niveau, weil er es lange aus Friedrichshafen kennt und er vielleicht noch ein bisschen mehr Konstanz auf diesem ganz hohen Niveau an den Tag legen kann als ein Jan Zimmermann. Und deshalb glaube ich, hat mich das ein bisschen überrascht, dass Thomas Kotzian-Falkenbach nicht mehr dabei ist. Ansonsten sind das natürlich die erwarteten Personalien. Alle drücken natürlich die Daumen, dass ein Georg Grosser sich jetzt in den verbleibenden 1-2 Spielen in Russland nicht verletzt und dann auch in der Vorbereitung nicht verletzt, weil da hört man schon so ein bisschen aus DVV-Kreisen, so ja, wenn der Grosser nicht dabei ist, dann müssen wir eigentlich gar nicht antreten. Ist jetzt nicht hundertprozentig falsch inhaltlich, diese Aussage. Also du brauchst diesen einen Weltklasse-Go-To-Guy, der es mit jedem der Welt aufnehmen kann. Und aber ja, der Kader ist an sich einer, der sehr, sehr gut ist, der Olympia-Qualis schon geschlagen hat, der Olympia-Qualis erfolgreich geschlagen hat. Da sind auch noch einige dabei. Markus Steuerwald 2012, der in Berlin dabei war. Dennis Kaliberda, Markus Böhme, Georg Grosser, Lukas Kamper.
Also du meinst bestritten hat, nicht geschlagen.
Bestritten und auch gewonnen, ja. Die Schlacht dort in Berlin geschlagen hat. Wir erinnern uns noch alle, gegen das Spiel, um das Spiel gegen an das Spiel, so ist es richtig, das ist die richtige Präposition. An das Spiel gegen Kuba, dieses 3-2, komplett irre da im Volleyballtempel. Und ich denke und hoffe, dass das ein richtig großartiges Turnier wird und vielleicht ja auch wieder mit dem positiven Ausgang für die deutsche Mannschaft. Vor 4 Jahren hat es ja ganz, ganz knapp nicht gereicht im Spiel um Platz 3, damals gegen Polen im Tiebreak. Jetzt muss es Platz 1 sein, das wird auch nicht unbedingt leichter, die Aufgabe.
Ja, es geht ja 5. Januar los. 6. wird gespielt und 7. gespielt. Gegner sind Tschechien, Belgien und Slowenien. Was sind da die Erwartungen Volleyball Deutschlands an diese Vorrunde erstmal?
Die Vorrunde müssen sie überstehen. Also Slowenien natürlich als Vize-Europameister mit einer richtig guten Mannschaft. Tino Urnaut, der schon in Italien lange auf hohem Niveau spielt. Gasparini. Der Mittelblock ist richtig, richtig stark bei den Slowenen. Das ist eine richtig fiese Mannschaft zu spielen. Nicht umsonst sind sie Vize-Europameister geworden, 2015 und jetzt dieses Jahr auch 2019. Belgien hat Deutschland bei der Europameisterschaft geschlagen, müssen sie auch schlagen. Und ich bin der Meinung, sie werden sie auch schlagen. Und Tschechien ist vielleicht das Team, was unter ferner Liefen läuft in dieser Gruppe, aber auf keinen Fall unterschätzt werden darf. Aber ich glaube, dass Deutschland aus dieser Vorrundengruppe rauskommt, aber dann ab Halbfinale wird es richtig böse.
Ja, wir haben das ja auch schon öfter gesagt. Also dieses Turnier ist hochklassig besetzt. Da muss für Deutschland aber schon das Ziel sein. Also man hat ja nicht umsonst auch einen Heimvorteil, den wir gerne immer auch mit reinwerfen. Sag mal, wenn du im Finale bist, dann willst du auch gewinnen, weil sonst ein Ticket. Also da ist dann nicht mehr viel nicht mehr viel zu holen danach, also beziehungsweise gar nicht mehr. Ja. abschließend nochmal deine Einschätzung zu der Übertragung auch hier auf Sport 1. Warum sollten die Leute da einschalten?
Weil es das das den besten Volleyball komprimiert gibt, den du dir im Fernsehen anschauen kannst. Es ist qualitativ besser als das Olympiaturnier. Es ist qualitativ, sind es die Mannschaften, die bei der Europameisterschaft letztendlich auch um die Medaillen gekämpft haben und bei Weltmeisterschaften um die Medaillen kämpfen. Also du hast letztendlich komprimiert in 5 Tagen genau die Qualität, die du bei den Großturnieren auch hast oder vielleicht sogar eine bessere Qualität. Das heißt, für Volleyball-Liebhaber ist es eigentlich das Turnier.
Hat man vielleicht sogar die leichtere Gruppe, wenn man sieht Serbien, Frankreich, Bulgarien und Niederlande?
Ja, definitiv. Also ich gehe davon aus, dass Serbien und Frankreich aus der Gruppe rauskommen. Und wenn ich es mir jetzt malen dürfte, würde ich gerne im Halbfinale auf Frankreich treffen, weil ich glaube, dass die einen Ticken eher Schwankungen noch in ihrem Spiel haben. Und dann im Finale sagt man ja immer, da ist alles möglich. Ne? Und da dann gegen Serbien, aber die Gruppe da drüben ist richtig, richtig böse. Und in Bulgarien ist nicht mehr dieser Name wie vielleicht vor 4, 5, 6 Jahren. Da gibt es ein paar, Nikolov ist ein Name, der jedem was sagt. Die sind dann nicht mehr, die sind nicht mehr dabei. So, die sind natürlich auch immer in der Umbauphase. Aber die haben immer noch einen Svetan Sokolov. Und der sollte jedem etwas sagen. Der sollte auch jedem ein bisschen Angst machen. Also die Gruppe da drüben, das ist kein Spaß für die, die dabei sind.
Zur Olympia-Quali gibt es dann auch einen Volley-Talk-Spezial aus Berlin. Da freuen wir uns drauf. Da werden wir mal eine kleine Reise zu unseren Jungs, die von Olympia träumen, machen. Und wir machen weiter in der Sendung mit nicht ganz so schönen Themen. Denn es gab Ärger in Aachen. Und da zeigt es dann auch mal, was Social Media noch für eine hässliche Seite hat.
Man muss es nicht vorlesen, aber man muss es zeigen, das, was die Ladies in Black Aachen an Nachrichten unter der Gürtellinie erhalten haben am Wochenende nach ihrer Niederlage gegen Schwarz-Weiß Erfurt. Denn wer Opfer solcher Angriffe und Vorwürfe wird, der sollte sich erheben. Niederlagen gehören zum Sport dazu. Und dass auch ein Außenseiter mal gewinnen kann, hat das Team mehr als einmal im Sinne der eigenen Fans gezeigt. Aachen stellt sich dem Hass im Netz und gibt Kontra. Richtig so, damit die VBL das bleibt, was sie ist. Das Home of Respect.
Man hört es ja relativ oft, Social Media, Leute nutzen das gerne mal als Ventil. Ich glaube, in Aachen war der Frust selbst schon groß genug, ohne dass man sich solche Anschuldigungen anhören muss. Ja. Denn sie haben am Wochenende, wenn wir mal ein kleines Roundup machen, verloren gegen Erfurt und das dann doch sehr überraschend, denn Erfurt konnte 13 Monate lang gar keinen Heimerfolg feiern und die Ladies in Black waren ja so ein bisschen auch unser Geheimfavorit.
Ja, also da ist sehr viel zusammengekommen letztendlich in diesem Spiel. Bevor ich sportlich einsteige, möchte ich halt auch nochmal zu dieser Geschichte was sagen. Das ist natürlich, was wir gesehen haben, diese Speerspitze, diese einfach tiefgehenden Beleidigungen und das sind dann natürlich nicht die Aachener Fans, die man als die spektakulärsten Fans der Frauen-Bundesliga letztendlich auch so ein bisschen wahrnehmen kann. Die Halle ist voll eine Stunde vor Anpfiff, mehr oder weniger. Die machen da richtig Alarm. Die wollen mit der gegnerischen Mannschaft abklatschen. Super faires Publikum. Und Aachen hatte schon das ein oder andere Mal Problem. Carolina Bednarow war damals erst zu Aachener Zeiten, dann zu Wiesbadener Zeiten, dass da immer wieder, wenn irgendwie überraschende Ergebnisse kamen, dass es hieß, hier Schiebung, Manipulation, da steckt, glaube ich, stecken Wettinteressen auch dahinter von Leuten, die dem Volleyball nicht unbedingt nahegesinnt sind. Aber man muss es, finde ich, trotzdem in der Öffentlichkeit geben, um ganz klar sich dagegen zu stellen, gegen solche Sachen. Und ich gehe in keinster Weise davon aus und ich bin mir zu 1000% sicher, dass keine Spielmanipulation oder irgendwas, was mit so dummen Nachrichten unterstellt wird, stattgefunden haben. Deshalb. Aber ich finde es halt wichtig, dass wir sowas auch zeigen. Um sportlich das Ganze einzuordnen, also erstmal, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich von Erfurt grundsätzlich vom Trainer sehr viel halte und freue mich für ihn persönlich sehr, dass er jetzt seinen ersten Sieg als Cheftrainer da in der Bundesliga auch eingefahren hat. Und es kam letztendlich viel zusammen. Die Annahme bei Aachen hat nicht so gepasst, wie es nötig ist. Dadurch bekommt eine Maya Stork, die Go-To-Guys auf Diagonal, die zu den besten Diagonalspielerinnen der Liga gehört, bekommt Bälle aus einer ungünstigeren Position, kann so ihren Rhythmus nicht finden, hat eine niedrigere Quote im Angriff. Und dann wird es schon mal deutlich schwerer, so ein Spiel aufzuziehen. Und natürlich wird es dann auch für die Außenangreifer schwerer. Du hast als Azelis Divu, die angefangen hat im Zuspiel, dann Absatz 2 kam Mareike Hindriksen, hast du einfach weniger Möglichkeiten, kannst weniger erstes Tempo spielen und so. Ist es natürlich wiederum leichter für den gegnerischen Block, sich zu orientieren. Und Erfurt hat da die ein oder andere auch etwas größere Spielerin, wo es dann einfach schwer wird, wenn man nicht schnell spielen kann. Und das war sicherlich einer der ausschlaggebenden Faktoren bei diesem Spiel.
Ja, für Erfurt auf jeden Fall ein toller Erfolg. Sie haben jetzt noch Suhl, bevor dann Weihnachten ist. Also so vielleicht können Sie dann ja jetzt so ein bisschen Ihre positive Art auch mitnehmen. Nicht ganz so positiv lief das unter der Woche für Schwerin. Ja. Wir haben es gesehen, das hochdramatische Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart. Ja, wir haben auch ein bisschen diskutiert, hat Schwerin das verloren oder hat Stuttgart letztendlich gewonnen? Ich war vor Ort in der Halle, ich muss sagen, es sah sehr lange danach aus, dass das wirklich ein souveräner Auftritt von Schwerin wird. Am Ende setzt sich dann Stuttgart durch und fährt nach Mannheim. Aber viel Zeit hatten die Mädels aus Schwerin gar nicht, um sich darüber Gedanken zu machen, denn das nächste Topspiel stand schon wieder an, und zwar gegen Potsdam. Und wenn man mittwochs 5 Sätze spielt und samstags wieder 5 Sätze spielen muss, wie sehr zerrt das an einem?
Das geht an die Substanz. Also das ist ganz bitterböse. Dann haben sie noch die Reise zwischen Stuttgart und Schwerin, die auch nicht gerade kurz ist für die geografisch Bewanderten. Die werden das wissen. Im Endeffekt würde ich dir sogar widersprechen. Stuttgart hat nicht gegen Schwerin gewonnen, sondern Crystal Rivers hat gegen Schwerin gewonnen. Das ist wirklich... Also als Volleyball-Fan ist es echt kein schöner Volleyball in dem Sinne, als dass es unerwartet kommt, sondern es ist einfach dieser eine Go-To-Guy, der alles überragt und der, den keiner in den Griff bekommt bei Stuttgart. Das ist irgendwie für mich als Volleyball-Liebhaber, der gerne auch taktische Kniffe sieht, ein bisschen schade. Und für Schwerin natürlich auch ein bisschen frustrierend. Das sitzt dann auch im Kopf, das sitzt auch länger im Kopf, wenn du eigentlich genau weißt, das ist der Go-To-Guy. Auch wenn Felix Kozlowski bei uns natürlich ein bisschen versucht hat, das zu entschärfen. Ja, es ist nicht nur Crystal Rivers, aber man hat dann in diesem Tiebreak gesehen, es ist dann eben in den entscheidenden Phasen nur Crystal Rivers. Und die anderen sind ja alle nicht durchgekommen. Im Endeffekt hat dann Crystal Rivers immer den Punkt gemacht und das nimmt dich mental unheimlich mit, wenn du es weißt und wenn du die Qualität hast, um diesen Titel mitzuspielen, nach Mannheim zu kommen und dann trotzdem wieder diese eine Leichte, wo dir jeder sagt, ey, es geht doch nur über Crystal Rivers, es trotzdem nicht schaffst, das zerrt, glaube ich, unheimlich an den Nerven. Und das nimmst du auch mit in das nächste Spiel. Das kann mir, glaube ich, keiner erzählen, dass du das dann schon abgehakt hast, gerade wenn es dann um das Pokalfinale ging am Mittwoch letztendlich.
War da dann der Endgegner Brittany Abercrombie?
Ja, es war dann wieder eine Diagonalspielerin, die unheimlich viele Bälle bekommen hat. Wir haben in die Statistik geschaut, 58 Bälle hat sie bekommen. Die nächste, Antonia Stauz, hat mit 23 Bällen die zweitmeisten Bälle bekommen. Also vielleicht ein kleines Déjà-vu, was das angeht. Für die Schwerinerinnen und Brittany Abercrombie hat das richtig gut gelöst und ja, Potsdam hat eine gute Partie gemacht, Schwerin mit dem mentalen Faktor, mit dem Müdigkeitsfaktor eine durchschnittliche Partie und dann reicht's aber gegen Potsdam nicht und deshalb geht das Spiel 3-2 nach Potsdam.
Nee, Schwerin hat gewonnen.
Nein, geht 3-2 nur nach Schwerin, Entschuldigung, aber es geht jetzt, aber es geht dann eben nicht deutlicher nach Schwerin, so ist es richtig. Sorry.
Glaubst du denn, es wäre ohne ein Spiel unter der Woche deutlicher geworden? Mit der Leistung, die ja Schwerin auch gezeigt hat?
Ja, definitiv.
Gut, kurz und knackig.
Muss auch mal sein, ich rede sonst immer so
ja,
viel.
Ja, das stimmt. Wir wollen auch nämlich noch auf die Männer schauen und wir haben ja nicht ewig Zeit, obwohl wir auch...
Ich schon, also ja. Ich könnte jetzt noch weitermachen.
Aber du könntest immer über Volleyball noch weiterreden. Genau, lass uns mal noch ein bisschen auf die Männer schauen. Ein Verein, den wir ein bisschen vernachlässigt haben, Entschuldigung an die Lünehünen auch, die sich auf Twitter schon beschwert haben. Lüneburg, man steht mal eben auf Platz 4 in der Männer-Volleyball-Bundesliga. Und wir haben noch gar nicht drüber geredet. Daniel, ja, red mal drüber.
Ja, wie viel Zeit habe ich? Ne? Also es ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Insofern, als dass Lüneburg macht das relativ unspektakulär, in Anführungsstrichen. Also
es war auch nur ein 3-2 gegen Eltmann jetzt am Wochenende auch. Also.
Aber sie spielen ganz soliden Volleyball, machen keine große Show drum, sind nicht der präsenteste Verein auf Social Media, sage ich jetzt mal, dass Stories außenrum geliefert werden. Die Großbeachtung sorgen, wie es die Herrschinger zum Beispiel in einer sehr vorbildlichen Form, wenn man so will, tun. Sie haben nicht den einen spektakulären Spieler, wie es ein Ben Patch in Berlin ist, wie ein Krankin oder ein Jolene Penrose oder wer auch immer, sondern sie schaffen es über eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Sie haben sehr, sehr interessante Spieler, Anton Bremer auf Mitte beispielsweise, einer aus deutscher Sicht, den ich unheimlich interessant zu beobachten finde, dort mit Tyler Kozlowski, ein super Libero, Gis van Solkemar, der Zuspieler, der jetzt auch schon länger da war, der mit Adam Kotzian damals noch zusammen in Lüneburg gespielt hat und sich da zu einem sehr, sehr guten Zuspieler einfach auch entwickelt hat. Und mit Stefan Hübner, einen der besten Trainer in Deutschland, also wenn nicht vielleicht sogar den besten Trainer in Deutschland. Von dem halte ich wirklich richtig viel. Es ist ein Volleyball-Fachmann ohne Frage, natürlich. Es ist einer, der es schafft, auf einer fachlichen und menschlichen Ebene, so habe ich das Gefühl aus der Ferne betrachtet, sehr, sehr gut mit seinen Spielern umzugehen und eine sehr, sehr gute Trainingssteuerung hinzubekommen. Und man hat mit der Gellersen-Halle eine Halle, die wahnsinnig giftig ist, im Prinzip ein ähnliches Phänomen, giftig jetzt nicht negativ gemeint übrigens, ähnliches Phänomen wie in Herrsching, kleine Halle, viel Lärm, das ist auch eine Gellersen-Hölle, wie es ja auch gerne mal gesagt wird. für Gegner, die da kommen. Und das sind alles so kleine Faktoren und Stellrädchen, die zu einer ja, konstant starken SVG Lüneburg führen und wo die anderen schwanken, sei es Frankfurt, sei es Düren, sei es seien das die Alpenvolleys aus Haching, die sich jetzt auf 3 so ein bisschen festgesetzt haben. Und da ist der Lüneburg da, konstant und verlässlich die letzten Jahre. Und sie machen das unspektakulär, deshalb reden wir wenig über sie, aber Hut ab, der Imaginäre, was da für Arbeit geleistet wird, das macht sehr viel Spaß und ich bin mir sicher, dass wir noch häufiger über die SVG reden werden im Laufe der Saison.
Ja, die Saison ist noch lang, wir haben bald erstmal Halbzeit und dann
ja.
Werden wir sicherlich noch öfter mal drauf schauen. Mein Highlight war ja, wenn ich das richtig überschlagen habe, habe es gelesen bei den Kollegen von Hightech Eltmann, hat der Kollege Luc van der Ent sein Trikot vergessen. Musste dann mit dem Trikot des Kollegen Philo auflaufen, der dann Co-Trainer war. Und das war so ein bisschen kurz für Verwirrung gesorgt hat in der Gellersenhalle, wieso denn der da steht. Aber einfach ganz banal, weil der liebe Kollege sein Trikot zu Hause vergessen hat.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Also Hightech Eltmann, wir wären sehr interessiert daran zu erfahren, was der Kollege denn machen musste. Mannschaftskasse einzahlen oder wie auch immer. Also gerne her mit den Infos. Verbraten wir dann gerne hier im Volley Talk. Das fand ich auf jeden Fall sehr amüsant. War so ein bisschen mein Highlight vom Wochenende. Wenn wir mal so auf die Ergebnisse noch gucken vom Wochenende. Frankfurt gewinnt 3-1 gegen Herrsching. Ich habe gelesen, Tobi Krick war sehr stark. Ja. Wir freuen uns also auf die Olympia-Quali.
Ja, es kommt genau jetzt richtig in Fahrt, wenn er die Leistung halten kann. Das Spiel, was ich vor Ort gesehen habe gegen Haching, da hat er nicht so diese Konstanz gehabt. Er hat 1-2 richtig gute Bälle gehabt, aber ist viel auch nicht durchgekommen. Deshalb freut es mich aus deutscher Sicht einfach mal im Hinblick auf die Olympia-Quali, dass er da ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und ich hoffe, dass er diese Leistung konstant halten kann, um dann in der Olympia-Quali ein wichtiger Faktor zu werden.
Ja, ansonsten vom Ergebnis her wichtig, glaube ich, für die Frankfurter, diesen Erfolg einzufahren und wirklich auch die 3 Punkte zu bekommen. Auch wenn man dann wiederum sieht, dass so Vereine wie Düren, wo wir auch gerne drüber sprechen, dann wieder ihre Achterbahnfahrt hinlegen, lagen ja. 0-2 hinten in Bühl.
Ja.
Und dann schaffen sie den Tiebreak und dann verlieren sie dennoch. Großer Erfolg für Bühl auf jeden Fall. Aber solange, sag ich mal, Düren und Frankfurt immer mal wieder diese Schlenke haben, ist es natürlich dann auch für die Vereine oben 1, 2, 3, die sich ein bisschen absetzen können.
Ja, das sieht man ja auch jetzt. Also Berlin-Friedrichshafen vorneweg, die Alpenvolleys haben sich jetzt auch wieder auf 3 gesetzt. Und ein Lüneburg, was konstant an seinem Niveau spielt, ist dann auf 4, während die anderen wirklich hin und her. Also ich fahre ja gerne Achterbahn, deshalb macht es mir auch Spaß.
Mir wird schlecht, ich mag
die Powervolleys, das macht dann Spaß, die anzuschauen. Ihnen selber macht das nicht so Spaß. Aber ich muss auch zu Bühl sagen, eine unheimlich interessante Mannschaft, die so ein bisschen unter ferner Liefen laufen. Und ich finde, für mich ist das eigentlich auch eine Playoff-Mannschaft. Ganz interessant, ganz interessante Zuspielposition, wo es ja einen Wechsel gab von Mario Schmidtgeil zu Stefan Thiel. Außenangreifer, viele deutsche Spieler, sei es jetzt Felix Ortmann, Corbin Balz, dann Tim Stör, der ja aus dem Olympiakader dann auch gestrichen wurde. Deshalb aus deutscher Sicht auch eine ganz, ganz interessante Mannschaft mit einem sehr, sehr guten Trainer, wie ich finde, Johann Verstappen. Und die laufen natürlich auch etwas ferner liefen bei uns. Aber das kommt für mich jetzt auch nicht überraschend, dass die so eine Mannschaft wie Düren herausfordern können und denen auch was abknüpfen können. War ja bei Friedrichshafen letztendlich auch kurz davor, dass sie gewinnen.
Ein Thema habe ich mir noch aufgeschrieben, das möchte ich ganz kurz noch mit dir besprechen. Videobeweis.
Ja.
Wir waren, glaube ich.
Fußball oder Volleyball?
Fußball, die können das ja super.
Ja,
da muss man ja nicht mehr drüber reden. Nein, natürlich Volleyball. Wir hatten das im Pokal-Halbfinale. Ich glaube, das hat alle sehr gefreut.
Ja.
Obwohl wir auch da sagen müssen, in Stuttgart gab es dann trotz Videobeweis eine Fehlentscheidung. Das ist auch sehr kurios gewesen, aber ich glaube. Da kannten die Schiedsrichter das Regelwerk nicht ganz so gut, wie unser Kollege Dirk Berscheid. Er hat auch probiert, das den Schiedsrichtern irgendwie mitzuteilen, aber irgendwie waren die im Tunnel. Wie dem auch sei, gibt es nicht in der Liga. Jetzt hatten wir am Wochenende mehrere Spiele, dass der Videobeweis gefordert wird. Wie stehst du dazu?
Rein objektiv natürlich eine super Sache. Also ich glaube, keiner, weder die Vereine noch die Schiedsrichter sind, wenn man rein die Sache nimmt, gegen den Videobeweis. Die Schiedsrichter selber sagen ja auch, das ist super, das funktioniert im Volleyball letztendlich, wenn man den richtigen Videobeweis dann letztendlich anwendet. Aber ich sag mal so, diese Regelfehler, die sind so marginal, dass man die falsche Regel letztendlich anwendet und das ist dann egal, ob der Videobeweis da ist oder nicht. Aber es können klare Entscheidungen getroffen werden. War der Ball im Block? War der Ball auf der Linie? Ist jemand übergetreten? Das sind dann, die kannst du belegen, diese Geschichten. So, die ganze Geschichte wird viel, viel fairer und objektiver. Es schützt den Schiedsrichter, weil er die Diskussionen nicht hat, weil er sich manchen Diskussionen und manchen bösen Worten auch einfach nicht aussetzen muss. So. Die Sache, woran es hapert, ist das liebe gute Geld. Wir hatten es im Interview mit Tanja Großer schon. Es kostet halt. Es kostet richtig viel, dieses Kamerasystem, um den Court zu installieren. Es kostet richtig viel, es erstmal anzuschaffen. Und das ist dann Geld, was letztendlich wieder Vereine und Liga tragen müssen. Und da wird es dann wieder problematisch, weil du dann natürlich wieder zusätzliches Budget brauchst, was du nicht hast in deiner Budgetplanung. Und deshalb ist es auf der einen Seite immer leicht, das zu fordern. Auf der anderen Seite sind die Vereine aber auch selbst gefordert, weil die Liga ist nichts anderes als die Gemeinschaft der Vereine, da ein Geldpool zu schaffen, aus dem heraus das bezahlt werden kann. Weil sobald das Geld da ist, sperrt sich, glaube ich, keiner dagegen. Aber es muss das Geld da sein. Und das ist letztendlich wieder Sache von Vereine und Liga. Und solange das Geld nicht da ist, können wir das fordern, wie wir wollen. Das bringt ja nichts.
Verstehst du es denn, dass dann trotzdem dieses Thema dauernd wieder aufgemacht wird?
Klar, weil es aus der Emotion raus, wie es bei Markus Steuerwald im Interview nach dem Topspiel war, natürlich, man will ja trotzdem, ich glaube auch, ich will auch vielleicht Sachen, die ich mir nicht leisten kann, rein finanziell. aber ich denke mir trotzdem, ich will das haben oder wie auch immer. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass es gefordert wird und soll vielleicht noch ein Anstoß sein, noch mehr sich darum zu bemühen, weil aus Spielersicht vielleicht man sagt, die Liga bemüht sich nicht genug oder wie auch immer. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Spieler das so denken, aber ich versuche gerade verschiedene Szenarien durchzugehen. Am Ende des Tages scheitert es dann an der Geldfrage immer wieder. Und ich kann aber verstehen, dass es immer wieder gefordert wird. Und ich glaube, die Vereine und die Liga fordert es von sich selber auf. Es ist nur nicht ganz so leicht, sonst wären die Budgets in der Liga auch höher, wenn es leicht wäre, Sponsoren zu finden. Die Liga sucht schon seit Jahren einen Ligasponsor, einen großen, findet sie auch nicht. So, und das zeigt schon, wie schwer es ist, überhaupt Sponsorengelder aufzutreiben. Und dann ist es auch schwer, Sponsorengelder für einen Videobeweis aufzutreiben, der halt sehr kostspielig ist.
Also, liebe Sponsoren, Volleyball schauen, auch Sport 1 anschauen, wie toll dieser Sport ist. Und das Ganze gibt es diese Woche sogar wieder zweimal. Am Mittwoch gibt es 17:55 Münster gegen Wiesbaden. Da haben wir auch schon mit Tanja Großer drüber gesprochen. Also das ist für Wiesbaden wirklich so langsam der letzte Strohhalm, um noch dran zu bleiben an den Playoff-Plätzen. Und dann haben wir direkt schon wieder die Neuauflage des Pokal-Halbfinales, das Spitzenspiel. Stuttgart gegen Schwerin am Samstag ab 17:55 Uhr. Da sind wir sehr gespannt, wie das für die Mädels aus Schwerin ausgeht, ob sie das verdaut haben, diese bittere Niederlage. Und mal schauen, wie viele Punkte Crystal Rivers dann wieder macht.
Viele, nur so ein Tipp.
Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Wir verabschieden uns mit dem Hinweis auf das Best-of aus der Liga von unseren Kollegen von Sport Total TV und freuen uns dann, wenn wir uns nach Weihnachten wiedersehen mit unserem Spezial zur Olympia-Quali. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.